Herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Alfred Hehner, den Leibarzt von Wilhelm II. Von 1888 bis 1918, der letzte deutsche Kaiser und König von Preußen. Wir, das bin ich, Laura Räuber und
Sabine Mangold-Will. Ich bin APL-Professorin an der Universität Wuppertal und habe die letzten 3 Jahre für die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gearbeitet, und zwar eben als Editorin für das hier vorzustellende Projekt der Edition des Hehner-Tagebuchs.
Dieses Tagebuch hat Hehner zu der Zeit geführt, als er eben als Leibarzt von Kaiser Wilhelm II. Tätig war. Und so offenbart es einiges über den Kaiser, das Leben bei Hofe, Politik und Zeitgeschehen und zuletzt, beinahe am Rande, auch über Hehner selbst. Der volle Name des DFG-geförderten Projekts lautet »Das letzte deutsche Kaiserpaar und sein Leibarzt, Wilhelm II. Und Auguste Victoria im niederländischen Exil« 1919 bis 1924 im Spiegel der Tagebücher des Dr. Med. Alfred Hehner 1880 bis 1949 ein Editionsprojekt. Beinahe hätte es diese Edition gar nicht gegeben, denn
das Hehner-Tagebuch ist ja Teil des historischen Archivs der Stadt Köln. Und dieses Archiv ist ja zusammengestürzt 2009. Das Hehner-Tagebuch ist eben in diesem, alle haben es noch vor sich, in diesem riesengroßen Schlammloch versunken und wurde aber glücklicherweise eben gerettet. Und das heißt, die Edition ist auch Teil dieses Gesamtprojektes des Archivs.
An der Edition des Tagebuchs waren neben Sabine Mangold-Will beteiligt Ute Planert, Professorin am Historischen Institut, Abteilung Neuere Geschichte der Universität zu Köln und
die Abteilungsleiterin bei der Historischen Kommission für dieses Projekt
sowie Martin Kauder, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt. Und damit gehen wir quasi direkt hinein in das Hehner-Tagebuch und die kommentierte Edition dazu. Vielleicht kurz, was zuvor geschah. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 pocht Wilhelm II. Auf die Bündnistreue zu Österreich-Ungarn und ruft im Reichstag zu nationaler Solidarität und Geschlossenheit auf. Doch im Verlauf des Kriegs verliert der Kaiser zunehmend an Einfluss auf die militärische Kriegsführung. Im November 1918 verkündet dann der Reichskanzler Prinz Max von Baden eigenmächtig die Abdankung des Kaisers. Wilhelm flieht in die Niederlande und kauft dort 1919 das Haus Dorn in der Provinz Utrecht. Und dort, ins kaiserliche Exil, kommt auch Alfred Hehner. Wer war dieser Mediziner, der Leibarzt des letzten Kaisers werden sollte?
Also Alfred Hehner, um es erstmal ganz kurz zu sagen, war ein katholischer Militärarzt aus dem rheinischen Bürgertum. Damit sind ja schon ganze Menge Informationen geliefert. Und das Ungewöhnliche ist eben, dass er als Bürgerlicher, als Katholik Leibarzt bei Wilhelm II. Geworden ist. Allerdings eben erst nach dem Krieg, also nach der Niederlage und nach dem Ende der Monarchie damit. Und trotzdem bleibt es zunächst mal so ein ungewöhnlicher Umstand, dass das so ist. Wir wissen von ihm im Grunde genommen nur aus seinen Papieren, die im Historischen Archiv der Stadt Köln gelagert sind, also aus seinem Nachlass. Und alles, was ich rekonstruiert habe, beruht primär auf diesen Papieren. Und die haben uns dann allerdings natürlich auch weitergeholfen, in anderen Archiven nach Unterlagen von ihm zu suchen. Seine Militärpapiere sind, weil er ja in der preußischen Armee war, leider verloren gegangen. Also das ist ein allgemeines Problem für die preußische Armee. Die Papiere sind einfach bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg kollektiv verloren gegangen. Und wir haben aber noch ein paar kleinere Unterlagen von ihm gefunden im Archiv der Allianzversicherung. Dort hat er nämlich nach seinem Job beim Kaiser gearbeitet. Und das waren so unsere wichtigsten Quellen, die wir hatten, um das Leben zu rekonstruieren überhaupt.
Dann sprechen wir doch mal ein bisschen über die Edition. Was beinhaltet die denn? Wie ist die denn aufgebaut?
Das Tagebuch ist im Nachlass in 5 Heften überliefert. Und diese 5 Hefte Tagebuch, die werden eben in der Edition abgedruckt, und zwar vollständig, ungekürzt und zusätzlich kommentiert. Das ist sozusagen der Grundbestand der Edition. Dann haben wir Illustrationen dabei, die alle auch aus dem Hähner-Nachlass stammen. Und das war mir besonders wichtig, dass wir aus eben bei der Illustrierung was zeigen, was auch aus dem Nachlass stammt, weil es gleichzeitig nämlich mehr als Illustration ist. Es ist gleichzeitig eben methodisch auch der Hinweis darauf, wie sehr sozusagen der Erfahrungsraum vor dem oder in dem dieses Tagebuch geschrieben wird, von diesen Personen, nämlich von diesen Personen der Hohenzollern-Dynastie geprägt ist. Deswegen finden wir eben ein Bild von Wilhelm II., von Kronprinz Wilhelm, von der ersten Kaiserin, die dann im Exil gestorben ist, und eben dann von der zweiten Ehefrau von Wilhelm II., von Hermine von Schöneich-Carolath.
Und wie wurde Hähner Leibarzt des Kaisers?
Also zunächst einmal ist ein Indiz dafür, dass er ausgewählt wurde nach dem Krieg, dass er schon mal Kontakt zur kaiserlichen Familie hatte. Und zwar war er angestellt im Laufe seiner Karriere in Plön. Und in Plön, das ist der Ort, an dem die kaiserlichen Prinzen erzogen worden sind. Und dort gab es, also Plön liegt ja am See, und es gibt an diesem See eine kleine Insel, die heißt auch immer noch die Prinzeninsel. Und dort gab es sozusagen ein Internat, wenn man so will, einen abgeschlossenen Raum für die Hohenzollernprinzen. Und dort war immer auch ein Arzt mit angestellt. Und dieser Arzt war eine Zeit lang Alfred Hähner. Das heißt, die Familie kannte ihn auf jeden Fall schon. Dann ist es so, dass er im Ersten Weltkrieg eben auf sich aufmerksam gemacht hat, weil er also zunächst sofort mit in den Krieg gezogen ist und dann aber eben auch kritisch berichtet hat über vermeintliche Vergehen des alliierten Roten Kreuzes. Das hat die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt, so dass er anschließend eine Anstellung im Kriegsministerium bekommen hat. Und er hat in diesem Zusammenhang auch das Eiserne Kreuz bekommen. Also das heißt, es war schon jemand, der eben dann auch hoch dekoriert aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen ist. Und wir haben eine Beschreibung eines Kollegen von ihm, der kurz vorher sozusagen interimsweise Leibarzt schon in den Niederlanden war und diese Stellung aber eben nicht ausüben wollte. Und Hähner eben schrieb, er sei genau der richtige Mann dafür, weil er die Fähigkeit habe, diese Leute so zu nehmen, wie man sie eben nehmen müsse. Also das heißt auf der einen Seite, dass er die entsprechenden Umgangsformen hatte, aber andererseits eben durch sein militärisches Auftreten eben auch Eindruck macht gegenüber so einer Patientin, dann auch wie der Kaiserin, die sich selber als sehr komplizierte Patientin beschreibt und deswegen also auch einen Arzt brauchte, der eben genau mit diesen Schwierigkeiten umgehen konnte.
Hähner selbst passte also gut auf die Stelle als Leibarzt. Aber man muss auch bedenken, dass der Kaiser zu dem Zeitpunkt keine Macht mehr hatte und sich im Exil befand.
Es ist ganz einfach so, dass die Leibärzte, die davor in Dienst standen, wie der Kaiser sich ausdrückt, eben alle ganz schnell davongelaufen sind. Das heißt, wir sind ja in einer Situation, der Krieg ist zu Ende, der Krieg ist für Deutschland verloren, die Monarchie existiert nicht mehr. Dieser Kaiser lebt ja im Exil in den Niederlanden. Um es mal jetzt ganz salopp und umgangssprachlich zu sagen, wer will da schon noch arbeiten? Ja, das sind ja Männer in der Mitte ihres Lebens, die haben noch Karrieren vor sich und wer will sich das schon antun? Also braucht es eben auch mental jemanden, der wirklich sagt, ja, das ist für mich trotzdem noch attraktiv. Das heißt, sowohl unter dem Aspekt von, das ist eine interessante medizinische Aufgabe, das ist eine interessante Karriere, die ich da machen kann, die sich aber ja aus einem Negativum ergibt, denn die deutsche Armee wurde ja zurückgebaut und musste ja ihre musste ja ihre Mannstärke reduzieren. Also ist es auch so ein bisschen so, das ist vielleicht noch eine Chance für mich, einen guten Job zu haben, wenn ich jetzt möglicherweise aus der Armee entlassen werde. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich eine mentale Disposition, die sagt, ja doch, ich gehöre zu denen, die letztlich doch so nah zu diesem Kaiserhaus standen und dem immer so verbunden waren, also nicht persönlich, aber geistig so verbunden waren, dass ich jetzt das nicht einfach fallen lasse, sondern meinem Kaiser eben auch über diese Hürde hinweg weiterhin treu diene. Und bei Hähner kann man schon erkennen, dass der das macht, weil er nach wie vor, also zum einen eben so ein Treue-Ethos hat und deswegen auch immer sehr gekränkt ist. Und das ist ein großes Thema im Tagebuch, dass man ihm eben vorwerft, er sei nicht treu. Und auf der anderen Seite eben ja auch noch stolz ist, dass er eben, da haben wir es wieder, als rheinischer Bürger, der eben aus dem Bürgertum stammt, nicht aus dem Adel stammt, da so einen Zugang noch bekommt, wenn auch eben erst in dieser ja dann Umbruchs- und Krisensituation. Und er ist politisch, das darf man am Anfang ohne Abstriche so sagen, er ist einfach Monarchist.
Hier erfährt man etwas Entscheidendes über Hähner, das im Hinblick auf die unruhigen Zeiten, die auf den Ersten Weltkrieg folgten, interessant ist.
Er ist davon überzeugt, dass die Monarchie eine gute Regierungsform war und er hält auch danach grundsätzlich daran fest, dass die Monarchie jetzt nichts ist, was per se schlecht ist. Und das geht über die ganzen Brüche dann hinweg. Das bedeutet natürlich de facto, dass er immer Distanz zur Weimarer Republik hält. Also er ist kein begeisterter Republikaner, kein begeisterter Demokrat, aber es ermöglicht ihm eben auch, immer Distanz zum Nationalsozialismus zu halten. Das bedeutet, er dieses Festhalten daran, dass die Monarchie eigentlich eine gute Staatsform ist, hilft ihm dabei, nicht wie viele andere dann zu sagen, ich kann wechseln, also vom König zum Führer, sondern sagt, nein, ich bleibe eigentlich bei meinem König, bleibe dabei, dass das Haus Hohenzollern grundsätzlich eigentlich die legitime Herrschaft ist. Und das ermöglicht ihm dann auch eine Distanz zum Nationalsozialismus. Und das können wir also ziemlich sicher sagen, und zwar deswegen, weil wir eben eine Quelle gefunden haben, wo ein Mann, der selbst vom Nationalsozialismus insofern betroffen war, dass er entlassen worden ist, eben ihm nach dem Krieg also bescheinigt, das unterschreibe ich Ihnen sofort, weil ich kenne Ihre Einstellung zum Nationalsozialismus und das ist also komplett richtig, dass sie mit dem NS nichts zu tun hatten. So, und das ist natürlich was, also sieht man, wie dieser monarchische Konservativismus ihm da durch die Zeiten eben auch ermöglicht, durch die Zeiten zu gehen. Das Problem ist, dass er trotzdem politisch heimatlos ist, weil er durch die unmittelbare Begegnung mit Wilhelm II., durch die unmittelbare Begegnung auch mit dem Kronprinzen, mit Wilhelm von Preußen, eben erkennt, dass diese Personen als Menschen und eben dann mehr nicht nur als Menschen, sondern auch als politische Führungsfiguren eigentlich nicht taugen. Mhm. Und das führt zu einer ganz enormen Desillusionierung und man sieht so, wie das so schleichend ist, einer schleichenden Distanzierung dann von den Personen der Monarchie, aber eben nicht unbedingt von der Form der Monarchie.
Also die Funktion findet er gut, aber die Personen, wie sie vertreten,
genau,
nicht mehr zwangsläufig.
So, genau.
Verstehe.
Aber da er sieht, dass Wilhelm II. Das eben nicht mehr erfüllt und er bei Wilhelm, dem Kronprinzen, zunehmend Zweifel hegt, ist das dann eben so, dass man sieht, wie er da so nach und nach und nach und nach sich distanziert.
Woran zweifelt er da? Also was ist das, was ihn so ins Wanken geraten lässt?
Intimitäten, die man so klar benennen muss, nämlich depressive Anfälle bei Wilhelm II., Geschlechtskrankheiten ohne Ende bei Kronprinz Wilhelm. Und wenn wir zum Beispiel bei dieser Sache mit den Geschlechtskrankheiten bleiben, das heißt, da ist ein Mann, der verheiratet ist, in gestandenen Jahren und sich benehmt, wie Hena das so schreibt, wie ein Fähnrich, also wie ein junger Wilder. Sozusagen der junge Wilde, der dürfte sich die Hörner abstoßen, da ist keine Kritik. Aber das ist ja der Mann, erstens, der verheiratet ist, zweitens, der einen politischen Führungsanspruch erhebt und der sich nicht im Zaum hat. Mhm. Und da weckt das auch Zweifel an der politischen Fähigkeit dieser Person. Und es sind solche Geschichten, die sich dann verdichten und ihm immer mehr ins Grübeln eben bringen. Dann kommt zum Beispiel dazu, dass Hena ganz klar ist, von Anfang an, Monarchie ja, Rückkehr der Monarchie auch, aber nicht mit diesem Kaiser. Also Wilhelm II., der ist sozusagen schon politisch so am Ende, dass selbst ein treuer Wilhelminer wie Hena sagt, mit dem kann es nicht diese Erneuerung geben. Es muss jemand anderes sein, deswegen setzt er eben sehr stark auf den Kronprinzen. Aber er sieht dann, dass Wilhelm II. Diese Realität überhaupt nicht wahrnimmt. Und das weckt natürlich wiederum Zweifel bei ihm an der geistigen Kapazität und dann eben auch an der Führungsqualität dieses Kaisers. Und aus solchen Versatzstücken, immer hier eine Geschichte, da eine Geschichte, setzt sich das dann zusammen, dass er zum Schluss sieht, da ist eigentlich gar kein Personal da, das diese Monarchie eigentlich tragen könnte.
Hena sieht also keine würdigen Vertreter der Monarchie, die einen Wiedererstarken dieser ermöglichen könnten. Und doch ist auch der Nationalsozialismus keine Lösung für ihn. Dennoch ist Hena auch ein Kind seiner Zeit.
Muss es so deutlich sagen, wie fast alle Zeitgenossen oder wie die Mehrheit der Zeitgenossen, war auch Alfred Hena nicht frei von antisemitischen Stereotypen, die bei ihm durchaus mitwabern. Allerdings offensichtlich einen Antisemitismus, der eben stark aus dem Katholizismus kommt, also nicht ins Rassische kippt, sondern so ein traditioneller Vorbehalt gegen Juden ist und sehr abstrakt ist, denn immer wenn er jemandem begegnet, der jüdisch ist oder der mal jüdisch war, wenn es jemand ist, der konvertiert ist, dann sieht man gar keine Vorbehalte. Also es ist so ein ganz klassischer Stereotypen-Antisemitismus, der mitgeschleppt wird. Ich habe jedenfalls bei den Äußerungen von ihm keine klassischen rassistischen Äußerungen, also antisemitisch-rassistische Äußerungen so gefunden. Und ich denke, dass, oder meine These ist, dass der Katholizismus ihn davor bewahrt hat.
Ich komme nochmal auf diesen politischen Aspekt so ein bisschen zurück, aber erstmal doch die Frage nach der Gattung Tagebuch. Hena ist als kein typischer Chronist. Tagebücher sind eigentlich was sehr Privates. Was ist denn das Besondere an Tagebüchern als Quellenmaterial?
Genau das macht unser Tagebuch zu einem sozusagen innerhalb der Tagebuchgattung zu einem besonderen Tagebuch. Ich habe es charakterisiert als politisches Tagebuch. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Hena anfängt zu schreiben, das sieht man ganz deutlich, um seinen Aufenthalt in Amerongen und Dorn zu dokumentieren und die Menschen zu dokumentieren, denen er dort begegnet. Und das ist am Anfang so ein bisschen im Stil wie der getreue Eckhart bei Goethe. Also es wird jedes Wort aufgeschrieben, es wird jede Handlung aufgeschrieben und das ist zunächst mal alles positiv gestimmt. Und das Tagebuch erlebt, oder weil der Mensch Hena eine Entwicklung durchmacht, erlebt auch das Tagebuch eine Veränderung. Und das, was es allerdings bis zum Schluss nicht ist, wir erfahren praktisch nichts, wirklich expresses Verbes von ihm selbst über sich selbst. Also es ist keine Selbstreflexion in dem Sinne, wie wir es aus klassischen Tagebüchern kennen, nämlich diese Innenschau, dieses Selbstreflektierende, das passiert bei Hena nicht. Ich habe es nicht genau gezählt, aber ich glaube, seine Frau zum Beispiel wird dreimal erwähnt. Das ist kein Familientagebuch, das ist ganz klar ein politisches Tagebuch. Das Einzige, wo man Hena sehen kann in diesem Tagebuch, ist immer dann, wenn er oder weil er die Person, die er beschreibt, ja auch medizinisch behandelt, ist er in einem Patient-Arzt-Verhältnis. Und in diesem Patient-Arzt-Verhältnis, da muss er sich situieren. Wie verhalte ich mich gegenüber dem? Was rate ich dem? Was kann ich dem an medizinischem Verhalten zumuten? Und in diesen sozusagen sich selbst verorten, in Hierarchien zum Beispiel an diesem Hof, oder er braucht Informationen, an die er selber nicht rankommt, weil er bestimmte Zugänge nicht hat als Arzt. Also auf der einen Seite hat er private, sehr intime Zugänge, auf der anderen Seite ist er eben politisch nicht involviert in dem Sinne, dass man ihn zu politischen Beratungen heranzieht. Er will aber ja wissen, was geht denn da so ab? Also braucht er Leute am Hof, mit denen er Kontakt braucht. Und da muss er immer schauen, wie situiere ich mich mit denen? Und eben diese Desillusionierung, die wird immer stärker deutlich und die wird halt auch sprachlich deutlich. Also am Anfang ist das eine sehr sachliche und sehr distanzierte und wirklich beschreibende Sprache. Und am Ende kommen doch immer mehr sprachliche Ausfälle im Sinne von Ironien und oder von scharfen Formulierungen, scharfzüngigen Formulierungen, sarkastischen Formulierungen. Auch daran sieht man, wie der sich also allein über diese Sprache eben dann immer mehr distanziert von seinem Gegenstand, Wilhelm II., Gegenstand, die Hohenzollern.
Und ist das Tagebuch politisch eher in diesem Leben bei Hofe, das er dokumentiert, oder geht es auch um das Weltgeschehen, um das große Ganze?
Beides. Also natürlich beschreibt er erstmal, was so rund um ihn unmittelbar vorgeht. Aber er versucht, also auf der einen Seite versucht er eben auch immer mitzukriegen, was passiert. Also es gibt ja so Themen wie die Auslieferungsantrag gegenüber Wilhelm II. Da versucht er eben auch ja mitzukriegen, droht diese Auslieferung oder nicht. Das ist auch natürlich ein Thema am Hof. Dann ist es aber so, dass er bei den Abendgesprächen dabei ist. Und die Abendgespräche sind tatsächlich immer dann, wenn Wilhelm II. Dabei ist, immer extrem politisch. Allerdings oft rückwärtsgewandt. Das ist zunächst mal. Das heißt, man redet darüber, wie das im Ersten Weltkrieg war und wie es denn so kommen konnte und was er da gemacht hat. Und er erzählt viel aus der Vergangenheit. Themen in der Gegenwart sind interessanterweise dann ganz stark auf genau das Thema aus, das Wilhelm II. Beschäftigt, nämlich die Rückkehr von Monarchien oder weitere Monarchen, die abdanken. Und dann geht es ganz viel schon über die Weimarer Republik, aber eben da ganz eindeutig, weil er ja dann wieder ganz viel Wilhelm II. Referiert in einer abwertenden Weise. Der allerschlimmste Feind ist Erzberger für alle und über die wird hergezogen und die werden also schlecht gemacht und an der Republik bleibt kein gutes Haar. Das ist also die ganz klare undemokratische und nicht republikanische Gesinnung, die da am Hofe wechselseitig ausgetauscht wird.
Und weiß man, aus welchem Grund er Tagebuch geführt hat? Also ist es der Zeit geschuldet, einfach weil es üblich war? Kann man davon ausgehen, dass er das für sich als Rückschau nutzen wollte? Oder was war die Intention dahinter?
Ja, also das ist relativ einfach und klar zu benennen. Zum einen hat er tatsächlich ganz offensichtlich so ein Feeling dafür gehabt, das ist eine historische Situation, jetzt muss ich das aufschreiben. Denn das sieht man daran, dass er auch bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges bereits ein Kriegstagebuch geschrieben hat, das auch nicht fortgeführt worden ist. Aber in dieser Situation hat er ein Tagebuch angefangen, hat das geschrieben. Das bricht dann ab, weil er eben dann ins Kriegsministerium versetzt wird und eben von der Front wegkommt und dadurch sozusagen diese ganz exorbitant besondere Situation endet. Tagebuch auch Ende. Dann kommt er in diese Situation, ich werde Leibarzt beim Kaiser in Amarongen. Da fängt er an, ein Tagebuch zu schreiben. Das ist eine weltpolitische Situation, die muss dokumentiert werden. So. Und dann ist noch was, es gibt tatsächlich einen Hinweis im Laufe des Tagebuchs, dass er mal darüber nachgedacht hat, Vorträge über Wilhelm II. Zu halten. Und in bei diesem Angebot, so einen Vortrag zu halten, weist er darauf hin, dass er ja also eben in unmittelbarer Nähe und durch unmittelbare Beobachtung und dokumentiert über Jahre hinweg. Also das heißt, da bezieht er sich auf dieses Tagebuch und es gibt deswegen auch, die Vermutung liegt sehr nahe, dass er unter der Hand dran gedacht hat, das mal zu publizieren, also da ein Werk draus zu machen.
Die Edition gibt es sowohl gedruckt als auch digital. Gibt es da Unterschiede? Kann die digitale Version etwas, was die gedruckte nicht kann?
Wir haben uns deswegen für eine gedruckte und digitale Version entschieden, weil wir finden, dass beide Erscheinungsformen in beiderlei Gestalt eben ihre Nutzer finden werden. Also es sollte ein schönes Buch werden, das ja auch dann nicht ganz so dick hoffentlich wird und das jeder kaufen kann und jeder auch mit nach Hause nehmen kann und draußen im Garten auch mal lesen kann auf der Liege. Wir wollten aber natürlich auch als Wissenschaftler eine digitale Edition haben, die möglichst volltextdurchsuchbar und mit allem Pipapo ist und entsprechend auch eben so digital auch das gesichert ist, denn das war ja auch ein Antrieb für die Edition.
Henas Tagebuch auch digital zu sichern. Wir erinnern uns an den Zusammensturz des Kölner Stadtarchivs.
Wir retten und erhalten unsere Bestände und sorgen dafür, dass sowas möglichst nicht nochmal passiert, dass wir was verlieren. Und da ist es ein kleiner Bestandteil natürlich, aber eines der Dokumente, die wir jetzt eben dann auch im Volltext präsentieren können, was bisher eben nicht war. Und wenn es denn nämlich verschwunden wäre, wäre es nämlich weg gewesen. Also es gibt, weil es keine Edition gab und auch höchstens eben mal so Splitter zitiert wurden, wäre also diese wirklich tolle Quelle einfach verloren gewesen.
Wie lässt sich denn damit weiterarbeiten?
Es lässt sich eigentlich sehr gut damit weiterarbeiten, würde ich sagen. Und zwar deswegen, weil es ja ein Paralleltagebuch gibt, nämlich das Tagebuch von Sigurd von Ilsemann, dem Flügeladjutanten Kaiser Wilhelms II. Und wer also Lust hat, dann tiefer einzusteigen, kann zum Beispiel die jeweiligen Tage nebeneinander, also die Einträge des jeweiligen Tags nebeneinander legen und schauen vielleicht auch, wer von wem eigentlich die Informationen hatte oder wer was vielleicht ein bisschen anders dargestellt hat. Und das wäre sozusagen so ein unmittelbarer Partner, wo man Forschung weitertreiben kann. Und dann lässt sich das Tagebuch natürlich unter einem Aspekt noch viel, viel mehr interpretieren, den ich gar nicht angefasst habe. Ich bin keine Medizinhistorikerin, aber es sind viele medizinhistorische Ansätze drin und ich glaube, dass Medizinhistoriker also da wunderbare Funde noch machen werden, also jenseits eben dieser politischen Geschichte von Weimarer Republik, NS-Monarchie. Wäre das also auf jeden Fall ein Thema. Da haben wir auch fast gar nicht drüber gesprochen, obwohl das im Tagebuch einen großen Teil für Hähne ausmacht. Denn was er macht als Leibarzt, vor allen Dingen, er behandelt Kaiserin Auguste Victoria. Und die stirbt 1921 im Exil. Und Hähne ist derjenige, der sie eben auf diesem Weg in den Tod begleitet. Und da eben die Herausforderung hat, er ist eigentlich Chirurg, Militärmediziner und muss da als Palliativmediziner im Grunde genommen arbeiten, auch als Pfleger arbeiten. Und das macht er aber offensichtlich mit sehr großer Empathie, auch durchaus mit neuen Methoden, die er da erwähnt. Und von daher ist das auf jeden Fall, was das angeht, für so eine Geschichte des Sterbens, eine Geschichte des Todes, wer da so einen Moment sucht, kann da was finden. Das sind also alles Themen, die ich überhaupt nicht annähernd zu Ende ausinterpretieren konnte.
Sehr schön. Also vielen Dank für das Gespräch. Dann haben wir heute einiges über eine Person gelernt, die den meisten wahrscheinlich bis dahin kein Begriff war, die aber an einer sehr interessanten, wichtigen Position war und sehr viel mitbekommen hat, Alfred Hinner.
Ich danke Ihnen, Frau Räuber.